Vielfalt, Verantwortung, Vision. Der Podcast mit der anderen Perspektive. Vielfältiges Leben war schon immer ein Vorteil für menschliche Entwicklung. Hier geht es um Menschen, die wichtige Perspektiven für diese Entwicklung einbringen. Wen und was braucht es für ein lebenswertes, verantwortungsvolles Leben für alle? Jetzt und in Zukunft. Von und mit Michaela Herberts-Floßdorf, Mundwerktraining Düsseldorf.
Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Vielfalt, Verantwortung, Vision. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass 2021 für euch viele wunderbare Momente bereithält, Überraschungen. Und ich hoffe, dass ihr weiter dabei bleibt und HörerInnen dieses Podcasts bleibt. Heute gibt es eine Spezialepisode und ich werde Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Und dazu ist heute mein Gast, meine Frau Maren Floßdorf. Maren, schön, dass du da bist.
Hallo Michaela. Vielen Dank für die Einladung und für die Chance, auch vor dem Mikro an deinem Podcast teilhaben zu dürfen. Heute soll es ja darum gehen, die Fragen deiner Zuhörerinnen zu beantworten. Dazu zähle ich mich auch, denn ich höre ja auch immer deinen Podcast. Nichtsdestotrotz wird mir bestimmt im Laufe dieses Gespräches hier auch noch mal die ein oder andere Frage einfallen, die ich an dich stellen möchte. Und ich erlaube mir das dann auch zu tun. Insofern bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch über deinen Podcast. Wenn du einverstanden bist, fangen wir an.
Ja, gerne.
Okay. Erste Frage, die in deiner Sammlung sich angesammelt hat im Laufe deiner Podcast-Reihe, ist die Frage nach deiner Idee. Also, liebe Michaela, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?
Ja, ich habe schon mit mehreren KollegInnen vorher, unter anderem mit Madita Haustein, in einem Landesprojekt zum Thema Regenbogenfamilien mehrere Podcast-Episoden aufgenommen. Und ich höre tatsächlich selbst sehr gerne Podcast und rede auch gerne. Und da war ja erstmal der Punkt, dass das alles schon mal zusammenpasst. Dann ist durch die Corona-Pandemie oder bedingt durch die Corona-Pandemie ist einfach so gewesen, dass wir beide ja dann mit zwei Kindern zu Hause saßen und ich relativ viele Aufträge verloren habe. Und was mir dann aufgefallen ist in der Beobachtung der Berichterstattung und der Themen, um die es dann ging, dass bestimmte Themen hinten runtergefallen sind. Und das sind vor allen Dingen Themen, die eben nicht unbedingt im Mainstream verankert waren und Themen, die Vielfaltsdimensionen betreffen. Und da ich auf der Ebene eben sehr sensibilisiert bin, weil ich in dem Bereich ja schon lange arbeite, wollte ich einfach diesen Themen nochmal oder überhaupt einen Raum verleihen. Und das machen ja auch viele andere KollegInnen schon, aber ich wollte ihnen einfach darüber hinaus mit meinem Podcast nochmal Gehör verschaffen. Das war das Hauptanliegen vor allen Dingen.
Verdienst du damit eigentlich Geld?
Nein, das ist nicht so. Es ist sogar das Gegenteil der Fall, dass ich mit dem Podcast KollegInnen unterstütze, die vor allen Dingen vorher in der Veranstaltungswirtschaft waren und Aufträge verloren haben und jetzt noch sehr viel schlechter dastehen als ich. Und von daher ist es eher ein solidarisches Projekt. Aber es ist natürlich ein großes Thema, weil Podcasts auch auf der anderen Seite ein Marketinginstrument sind und dafür halt auch genutzt werden. Aber es ist mir wichtig, dass die Vielfaltsthemen eben nicht zu reinen, sogenannten Schaufensterthemen verkommen. Also, dass sie nur oberflächlich dargestellt werden und eigentlich nichts dahinter ist, außer dem Aspekt, sich damit zu verkaufen. Und das ist mir eben auch wirklich ein Anliegen, dass es nicht so ist. Ich freue mich aber, wenn darüber natürlich auch der ein oder andere Auftrag reinkommt, Das finde ich interessant, an Projekten mitzuarbeiten. Von daher ist der Aspekt natürlich damit drin. Aber erstmal grundsätzlich, nein, das ist wirklich ein Projekt, um den Themen Gehör zu verschaffen und solidarisch sich zu verhalten.
Jetzt hattest du eben ja gesagt, dass deine erste Idee im Zusammenhang mit dem Lockdown der Corona-Pandemie entstanden ist. Und ursprünglich hatte dein Podcast ja auch ein V mehr in seinem Titel. Und ein Schlagwort in der Corona-Pandemie war ja auch oder war und ist immer wieder Vereinbarkeit. Diesen Begriff hast du rausgenommen aus deinem Podcast. Mich würde mal interessieren, warum du das rausgenommen hast.
Ja, das habe ich rausgenommen, weil dieses Thema natürlich ein wichtiges Thema ist und gleichzeitig ist es so, dass es halt oft verbunden wird mit der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fürsorgearbeit. Und da gibt es eben dann auch immer eine leichte Bewertung darin, die in die Richtung geht, dass Fürsorgearbeit keine Arbeit ist. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz grundlegender Aspekt, den ich auch nicht verwischen will, dass das Fürsorgearbeit ist Arbeit. Und ja, Care, sich um andere zu kümmern, ist ein wesentlicher Aspekt und auch tatsächlich ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt, der oft unterschätzt wird. Und das war mir wichtig, das doch noch mal stärker zu betonen und nicht in die Richtung zu gehen. Wir reden hier nur davon, wie kann man am besten erwerbstätig bleiben, gerade in der Rolle als Mutter und dann eben andererseits auch noch Fürsorgearbeit machen, sondern wirklich die Fürsorgearbeit auch anzuerkennen als Arbeit.
Und verstehe ich das richtig, dass also der Begriff der Vereinbarkeit im Prinzip aufgeht in dem Begriff der Verantwortung? Verantwortung für die Familie, Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für den Beruf, Verantwortung für die Gesellschaft.
Ja, Verantwortung, aber ich finde nicht, dass er darin aufgeht. Also ich würde ihn doch noch davon abgrenzen. Aber die Verantwortung zu übernehmen, ist auf jeden Fall ein Teilaspekt davon. Und auch die wirtschaftliche Verantwortung, das finde ich halt schon nochmal wichtig. Das fällt oft hinten rüber, dass es eben wirklich ein wichtiger Aspekt ist. Das hat sich ja in der Corona-Pandemie gezeigt, dass dieses Projekt Corona-Eltern rechnen ab zum Beispiel ein wichtiger Ansatz war, um das deutlich zu machen, dass die Fürsorgearbeit eben wirklich mal berechnet wird. Ja, das wird oft vergessen.
Dankeschön. Eine weitere Frage, die dir immer wieder gestellt worden ist im Zuge deiner Podcast-Episoden, ist die Frage nach den Themen. Wie kommst du auf deine Themen? Nach welchen Kriterien wählst du die aus?
Ja, die Themen sind ja tatsächlich Themen, die eben häufig im Mainstream nicht berichtet werden oder nur am Rande, Randnotizen. Und da ist es mir eben wichtig, genau diese Themen reinzuholen. Und der thematische rote Faden durch den Podcast sind tatsächlich die sechs Dimensionen von Vielfalt, wobei ich von mehr Dimensionen noch ausgehe, aber diese sechs sind ja die, die auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz niedergeschrieben sind. Und es ist eben Alter, sexuelle Identität, geschlechtliche Identität, Befähigung, Behinderung, Ethnie. Und das Thema Weltanschauung, Religion. Und das sind die großen Felder. Ich sehe das Thema sozioökonomischer Status und Bildung auch noch als wesentliche Themen, die da zugehören. Und das wird ja auch der nächste Podcast werden. Das Thema Körper und Politik finde ich durchaus auch noch ein Thema, was da reingehört. Und diese Vielfaltsthemen. Und dieses, was in einer Gesellschaft ist eigentlich normativ und was passiert, wie entstehen diese Normen überhaupt und wie kann man dem begegnen, sie auch zu öffnen, zu erweitern, neue Normen tatsächlich zu schaffen, damit wir uns eben vielfältig weiterentwickeln in dieser Gesellschaft, in der Welt. Und das ist mein Anliegen, das ist der rote Faden, das sind die Themen, die dazukommen. Und diese Themen der Vielfalt sind natürlich wirklich sehr, sehr facettenreich. Also diese sechs Dimensionen sind ja im Prinzip nur erstmal eine grobe Kategorisierung. Und die Zusammenhänge dazwischen sind eben auch wieder wesentlich. Also das wäre ja dann das Thema zum Beispiel Mehrfachdiskriminierung. Aufgrund welcher Merkmale werden Menschen ausgeschlossen und haben eben keine Zugänge zu Schlüsselpositionen in der Gesellschaft. Und dann auch das Thema Intersektionalität, das heißt die Verbindung der verschiedenen Vielfaltsthemen. Das ist mir ein großes Anliegen. Und das ist mir eben auch nicht nur theoretisch bewusst, sondern tatsächlich auch ganz praktisch. Denn als lesbische Mutter eines Kindes oder von zwei Kindern, aber ja eines Kindes mit Behinderung, bin ich von mehreren Dimensionen selbst betroffen. Zum einen bin ich eben mit dem Thema sexuelle Identität dabei, ich bin mit dem Thema Gender dabei und mit dem Thema Behinderung und auch mit dem Thema pflegende Angehörige sein. Und diese Themen, die kann ich gar nicht alle einzeln für sich alleine betrachten, sondern die haben in der Art, wie sie miteinander verbunden sind, eine Auswirkung. Also beispielsweise ist es so, als lesbische Mutter ist ja so häufig ein Outing angesagt. Also man outet sich ja im Alltag relativ häufig. Aber dann kommt eben dazu, dass durch die Behinderung des Kindes erstmal füllt man viel mehr Formulare aus. Also viel häufiger muss ich ausfüllen und das Thema eben wir beide ja Mutter Vater durchstreichen und Mutter eintragen in Formulare. Das würde ich nicht so häufig machen, wenn ich ein Kind hätte, das der Norm entspricht, also der gängigen Norm, die eben von nicht behinderten Personen ausgeht. Und dann ist es so, dass wir dadurch auch viel mehr Kontakt zu mehr Fachpersonal haben und da immer wieder das auch erklären müssen und deshalb natürlich auch nochmal viel häufiger ins Coming-out gehen und auch Vorurteilen ausgesetzt sind, die eben von psychologischem, therapeutischem, pädagogischem Fachpersonal kommen, die da sind, um halt das Kind in seiner Behinderung auch zu begleiten und mit denen wir natürlich viel zu tun haben. Umgekehrt ist es so, dass die lesbische Community auch auf das Thema ein Kind verhält sich nicht der Norm entsprechend, auch nicht immer nur entspannt reagiert und da natürlich auch wiederum Schwierigkeiten aufkommen, weil dieses anders, bereits anders sein dann noch verknüpft wird mit einem weiteren anders sein. Und ich glaube, der Schritt ist immer noch ein Schritt, dass es tief in vielen lesbischen Müttern vielleicht etwas gibt von, ja, wir haben uns das getraut und es ist ein Schritt raus, Familie zu gründen und jetzt soll es aber bitte auch alles super gut laufen. Also der Druck ist schon enorm, der Normativitätsdruck auf die Regenbogenfamilien. Und wenn dann ein Kind da ist, was sich eben nicht der Norm entsprechend verhält, ist die Resonanz nicht immer nur positiv. Und so sind eben viele meiner eigenen Dimensionen betroffen. Und dann ist mir das darüber eben nicht nur theoretisch deutlich, sondern tatsächlich auch im Alltag sehr praktisch deutlich, was Intersektionalität bedeutet bei gleichzeitiger Reflexion natürlich aller meiner Privilegien. Also ich bin weiß, ich habe einen deutschen Namen, deutsch klingenden Namen und ich habe eine gute Ausbildung. Also all das sind natürlich Privilegien, die ich auch habe und derer ich mir auch bewusst bin. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ich habe jetzt so ein bisschen gerade rausgehört, dass Intersektionalität die Gefahr birgt, die erlebte Diskriminierung zu verstärken. Das heißt, weil in dem einen Aspekt eine Diskriminierung vorliegt, die in dem anderen Aspekt dann wieder auftaucht, zum Beispiel Formulare ausfüllen, wenn es um unser Kind mit seiner Einschränkung geht. Ich frage mich, inwiefern aber diese sechs Dimensionen von Vielfalt eben auch ein etwas Positives in sich bergen, eine Chance, dass man von dem einen Aspekt für den anderen Aspekt etwas lernen kann oder etwas übertragen kann an der eigenen Kraft, die dadurch entstanden ist, dass man eben in dem einen Aspekt Diskriminierung erfahren hat und die für sich im Sinne eines Entwicklungsschrittes nutzen konnte. Inwiefern sind für dich intersektionelle Aspekte, die eben Chancen bergen, und welche Chancen siehst du in dieser Intersektionalität?
Also Intersektionalität ist ja auch erstmal die individuelle Betrachtung, die individuelle Situation und die jeweiligen Beeinflussungen zu sehen. Und auf jeden Fall entsteht ja dadurch, was du gerade beschrieben hast, dass einem Diskriminierung überhaupt bewusst ist und dass man für sich einen Umgang damit findet, entsteht ja auf jeden Fall zum einen eine Resilienz, also eine Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, die natürlich auch dann zu übertragen ist. Also dadurch, dass jetzt an meinem eigenen Beispiel, was ich eben gebracht habe, ist es natürlich so, dass ich durch mein Lesbischsein, durch das Coming Out und durch das Geübtsein darin, anders zu sein und andere Wege zu finden, für unser Kind auf jeden Fall sehr viel bereitstellen konnte von Anfang an, weil ich ein hohes Bewusstsein dafür habe, wie es ist, anders zu sein. Und ich glaube, oder ich weiß, dass das auch funktioniert, zum Beispiel bei Menschen, die Rassismus erleben, dass sie sich dessen bewusst werden und dass sie Rassismus erleben, dass sie es benennen können und dass sie dann natürlich entsprechend auch mit dieser Sensibilität in den anderen Vielfaltsdimensionen das übertragen können und dass es sie stärkt. Da ist aber schon nochmal der Aspekt wichtig, da geht es auch darum, Menschen das Bewusstsein dafür überhaupt zu ermöglichen. Also nicht jeder Mensch, der Rassismus erlebt, denn Rassismus ist ja zum Beispiel etwas, was alltäglich ist, oder Sexismus, Ableism, also Behindertenfeindlichkeit, ist etwas Alltägliches, was wir erleben. Und da erstmal hinzukommen zu dem Bewusstsein und nicht zu glauben, ich selbst bin falsch, ich bin derjenige, diejenige, die hier nicht funktioniert, sondern zu erkennen, es sind strukturelle Bedingungen, die einen dahin bringen. Das ist ja der Schritt dann in die Befreiung. Also erst wenn ich das erkannt habe und wirklich das Bewusstsein habe, die Kraft bekomme dann auch, also dazu braucht es Solidarität. Es braucht auf jeden Fall andere, die einen empowern, die einen stützen. Das ist halt wirklich dann auch Empowerment, spezielle Veranstaltungen dazu, spezieller Austausch für diese Gruppe. Und das ist natürlich im intersektionalen Sinne manchmal auch eine Herausforderung, weil natürlich mit den speziellen Merkmalen nicht mehr so viele immer zu finden sind, die dann, oder Angebote vor allen Dingen zu finden sind, die da sind. Das ist schon auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Aspekt. Wenn ich ein Merkmal habe, dann ist es noch, finde ich, in der Regel noch relativ viele, aber sobald ich mehrere Merkmale eben habe, wird es immer eine größere Herausforderung. Wenn die aber überwunden ist, dann ist Empowerment, also wirklich dieses sich gegenseitig zu stärken und sich selbst auch zu einer neuen Norm zu machen, zumindest für den Moment, zumindest für die Zeit, in der man den Raum mit anderen teilt, ist das schon eine extreme Möglichkeit, die wunderbar funktioniert. Aber es ist eben nur eine Möglichkeit, die ja auch wieder sehr stark auf diese Merkmale dann fokussiert. Also der Umgang mit Vielfalt kann nicht nur mit Empowerment ausschließlich begegnet werden. So, das ist schon ein wichtiger Aspekt nochmal.
Da muss ich jetzt gerade nochmal nachfragen. Du sagst nicht ausschließlich mit Empowerment, womit noch? Was ist für dich das zweitwichtigste sozusagen nach Empowerment?
Ich will da gar kein Ranking reinpacken. Ich glaube, das ist alles gleichrangig. Also Empowerment ist notwendig, aber es können Stereotype verstärkt werden. Und da ist natürlich schon nochmal wichtig, auch zu schauen, dass wir gleichzeitig auch dekonstruieren. Also diese Gruppenzugehörigkeit, also Diskriminierung funktioniert ja über Gruppenzugehörigkeit, über Stereotypisierung, Vorurteile, eben emotionalisierte Vorurteile. Stefanie Geller hat im letzten Podcast so schön gesagt, dann höre ich auf mein Bauchgefühl und nicht mehr auf Wissenschaft. Und selbst Wissenschaft ist ja davon geprägt, also beispielsweise bei IQ-Tests ist es nachweislich so, dass wenn Menschen daran erinnert werden, dass sie weiblich sind oder dass sie schwarz sind, dass sie dann schlechter abschneiden. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Auswirkung auch von Stereotypen, Diskriminierungserfahrung. Also nicht nur das Bauchgefühl, sondern tatsächlich auch Wissenschaft ist davon nicht befreit, sondern ist davon eingenommen. Also es geht darum, wirklich diese Stereotype zu dekonstruieren. Also Undoing Gender ist so ein Begriff, der da häufig fällt, wenn wir auf Geschlecht gucken. Aber selbstverständlich gilt das für alle anderen Dimensionen genauso, die zu dekonstruieren und daran zu arbeiten, das abzubauen, die Vorurteile. Das ist auf jeden Fall auch eine Strategie. Tatsächlich gibt es noch was wichtig ist. Und das ist das Thema, was oft unter Inklusion verstanden wird. Also wirklich, dass Normen neu gedacht werden. Also dass eine bestehende Norm geöffnet wird. Und damit meine ich ganz konkret, der Elternabend an der Kita. Dass alle mal von ihren Familienbildern erzählen. Dass darüber gesprochen wird, was ist bei uns eigentlich wichtig in der Familie oder was ist mir ein wichtiges Anliegen und dass man dort quasi über die da sind, Normen schafft und aber gleichzeitig sensibel dafür bleibt, wer da eigentlich nicht ist und sich auch fragt, warum ist der nicht da? Also warum gibt es keine Kinder mit Behinderung zum Beispiel in dieser Kita? Warum gibt es keine Kinder mit Zuwanderungsgeschichte in der Kita? Warum gibt es keine People of Color in dieser Kita? Also schon dafür gleichzeitig sensibel zu bleiben und wirklich gemeinsam eine neue Norm zu schaffen und ja dadurch auch eine Normalisierung von Vielfalt letztendlich reinzubringen. Und das kann wirklich jeder immer wieder machen, sich darüber bewusst zu werden, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sehen, ist Vielfalt da oder nicht. Das lässt sich in der Regel durch Nachfragen, Gespräche sehr leicht feststellen. Das ist niedrigschwellig und da kann wirklich jeder im Supermarkt, in der Kita, in der Schule, in der Pflegeeinrichtung, überall bei seinem Arbeitgeber, in der eigenen Firma, egal ob Chefin, Mitarbeiter, jede kann da einfach wirklich dran teilnehmen und das mitmachen. Das finde ich nochmal ganz wesentlich.
Ich frage mich gerade, welche Antwort zu erwarten ist, wenn man in einer Gruppe, du sagtest das Beispiel Kita, feststellt, dass grundsätzliche Merkmale von Vielfalt überhaupt nicht erfüllt sind. Also wenn in irgendeiner Gruppe kein einziger Mensch mit einer anderen Hautfarbe als weiß drin ist. Und man fragt, warum sind hier alle weiß? Dass dort niemand drin ist, der nicht weiß ist, ist ja eine Folge aus Entscheidungen. Rein von der Statistik her ist es ja fast nicht möglich, das zu haben. Wenn man vielleicht nicht in bestimmten Gegenden wohnt. Aber welche Antwort erwartest du von Leuten, die sich selber in einer dermaßen homogenen, abgeschlossenen Community bewegen?
Genau, da ist ja das Allerwichtigste, überhaupt erstmal eine Wahrnehmung dafür zu schaffen. Also der Punkt ist ja, dass es die Wahrnehmung gar nicht gibt, weil Privilegien eben nicht wehtun Und weil sie das Leben angenehm machen und solange ich Zugänge habe und Zugänge zu Bildungsinstitutionen und so weiter habe, fällt mir das ja gar nicht auf, wer da nicht ist. Und das will ich mit dieser Frage überhaupt erstmal bezwecken. Und das kann jeder bezwecken damit, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, schaut mal hin, wer hier nicht ist. Und dann eben auch darüber hinaus, das ist aber dann tatsächlich nach der Wahrnehmung, nach der Sensibilisierung der nächste Schritt, sich zu öffnen dafür und, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die eigenen Vorteile auch davon kennenzulernen. Also dass es eine Erweiterung gibt, dass es nicht nur etwas ist, was bedrohlich ist, weil natürlich ist es so, dass Menschen von Rassismus profitieren, Menschen von Sexismus profitieren. Also weiße Menschen haben natürlich einen Vorteil dadurch, dass schwarze Menschen den Job nicht gekriegt haben. Schlanke Menschen haben einen Vorteil dadurch, dass dicke Menschen den Job nicht bekommen haben und, und. Also natürlich ist es so, dass dadurch zunächst scheinbar erstmal Vorteile entstehen, die aber langfristig, weil ja jeder irgendwann von Dimensionen betroffen ist und dieses ja neoliberale Denken natürlich auch endlich, also das ist nicht endlich das Denken, aber die Konsequenzen daraus. Und sie werden jeden treffen. Und an dem Punkt ist für alle halt wirklich mehr drin. Und dahin zu kommen, das ist ein langfristiger Prozess. Aber das Menschen eben auch mitzuteilen und sie darüber aufzuklären und sie dazu zu bewegen, auch zu öffnen für Vielfalt, für neue Denkweise, für wirklich auch Think out of the box. Geh raus und denk neu, hör dir das an und erweitere ja deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein, dein Denken wirklich auch. Das bringt letztendlich alle weiter und diesen Vorteil davon auch wahrzunehmen.
Ja, klar, spätestens bei der Dimension Alter sind wir irgendwann alle irgendwie mit dabei. Aber könnte natürlich sein, dass es dann vielleicht ein bisschen spät sein könnte, für die eine oder andere Veränderung. Du hast eben das Stichwort Inklusion genannt. Inklusion ist ja nun auch so ein Begriff, der ist schon reichlich abgedroschen und von vielen, ja, auch immer mit einem bestimmten. Ja, weil ich weiß gar nicht, womit verbunden wird, aber oft verbunden wird in meiner Wahrnehmung mit einem, ja, die nehmen wir mit. Vor allem, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Die nehmen wir mit, die bringen wir irgendwie unter. Zum Beispiel im Schulsystem. Die E-Kinder, für die wir Sonderprogramm machen. Ich persönlich stoße mich aber an diesem Sonder. Eigentlich ist es doch da genau das, was wir ja nicht wollen. Also welche Art von Inklusion verstehst du in dem Kontext, in dem du arbeitest und auch in dem Kontext, in dem du deine Podcast-Reihe aufsetzt? Was verstehst du hier unter diesem Begriff Inklusion?
Tatsächlich wirklich eine gemeinsame neue Norm entstehen zu lassen. Und zwar gibt es dann nicht nur die eine Norm, sondern sehr viele. Also es geht schon auch darum zu individualisieren und eben aus dieser Bewertung herauszukommen. Und das ist nicht gänzlich aufzulösen. Also deshalb habe ich eben auch diese unterschiedlichen Strategien letztendlich genannt. Also Empowerment zielt ja noch mal sehr stark auf die Sonderrolle, ja. Aber ohne das Besondere sind ja nicht die Bedürfnisse. Bleiben wir bei Behinderung. Sind nicht die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung, die sind gewöhnlich, also die sind so wie die Bedürfnisse aller Menschen, ja, nach Teilhabe, nach gehört werden, nach Einfluss nehmen können, Partizipation, gesehen werden und so weiter, geliebt werden, mitgenommen sein, all das.
Erfolg
Ja,
haben.
Erfolg haben, genau, also erfolgreich sein, aber vor allen Dingen eben auch handeln können überhaupt, also sich einbringen können, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und diese Bedürfnisse haben wir alle. Was das Besondere ist, ist eben dann die Umsetzung der Bedürfnisse. Die ist schon eben zum Teil auch besonders, weil die Bedarfe eben andere sind. Also um das Bedürfnis umsetzen oder befriedigen zu können, bedarf es dann eben manchmal anderer Lösungen als die des Mainstreams. Ja, für Menschen mit zwei Beinen, die laufen können, für neurotypische Menschen und so weiter. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass es eben schon da eine Besonderheit auch gibt. Und die ist ja auch gerechtfertigt. Und da haben wir uns als Gesellschaft entschieden. Und die Politik, Politik hat das für uns auch, wir haben das über politische Verfahren entschieden, dass wir das wünschen. Wir möchten Inklusion, aber Inklusion gibt es nicht umsonst. Also wir müssen uns klar sein, dass Inklusion eben kostet. Und wir haben uns dafür entschieden und wir können uns das auch sehr gut leisten, dass wir Inklusion leben wollen. Und das bedeutet eben wirklich im ganz Kleinen zuhören, gemeinsam zu Entscheidungen kommen, wie wir den Tag gestalten wollen. Das bedeutet in Institutionen zuhören, vor allen Dingen zuhören und dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen soll. Und eben weg von diesem, wir machen erstmal normal und dann nehmen wir erstmal mit dich hier und wenn es nicht mehr geht, dann gucken wir mal, wie es anders geht. Das ist einfach für mich keine Inklusion. Und das ist ja, das würde ich sagen, ist schon fast noch nicht mal mehr Integration, sondern es ist ja Separation letztendlich. Weil dieses, wir machen normal, ist eine Vorgabe in der Regel von weißen Menschen, von Menschen ohne Behinderung und von heteronormativ denkenden und handelnden Menschen. Und von daher ist da eben wirklich was schon Ausschließendes in der Grundanlage drin, die dann schon nicht stimmt. Das bedeutet aber eben auch, dass entsprechend dieses Denken von Vielfalt vertreten sein muss in ganz vielen Gremien und Institutionen, und zwar in den auch auf der Leitungsebene.
Ja, und das heißt für mich vor allem, dass es auch Entwicklungsprozesse sind, die lange dauern, weil die Menschen, die verantwortlich sind für zum Beispiel inklusiven Unterricht oder inklusive Betreuung, weil die überhaupt diese Entwicklungsschritte auch erstmal gehen müssen, auf der einen Seite nicht einen gut gemeinten normativen Druck auszuüben, in dem Sinne, eigentlich ist ihr Kind gar nicht so behindert, wir können es doch erstmal als normal laufen lassen, auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite, naja, eigentlich gehört es nicht dazu, aber irgendwie machen wir das schon, dass es irgendwie parallel beiläuft, was du so Separation gerade, glaube ich, genannt hast. Ja, und das ist sicherlich, glaube ich, auch nicht in ein paar Jahren machbar. Vielleicht wird es Generationen dauern, diesen Prozess zu gehen.
Ja, und da hoffe ich ja, dass der Podcast einen klitzekleinen Beitrag, ein Mini-Rädchen im Getriebe dahin ist und möchte vor allen Dingen auch KollegInnen wie Raul Krauthausen danken, die sich ja sehr öffentlich wirksam einsetzen und sehr kompetent in dem Bereich einfach arbeiten und auch Tupoka Ogette, die sich im Bereich Rassismus sehr engagiert und einsetzt und vielen, vielen, vielen anderen KollegInnen, die eben an der Stelle arbeiten.
Ja, damit lieferst du direkt das Stichwort für die nächste Frage, die dir gestellt worden ist. Wie kommst du an deine Gäste? Ein paar hast du ja gerade eben auch erwähnt von denjenigen, die schon da gewesen sind. Wie rekurrierst du deine Gäste? Vielleicht magst du auch schon mal eine kleine Andeutung machen darüber, wer noch kommen könnte in diesem jetzt gerade beginnenden neuen Jahr.
Ja, zunächst möchte ich mich erstmal ganz herzlich nochmal bedanken bei allen GästInnen, die bisher da waren. Das hat mir wirklich große Freude gemacht. Und auch bei den ZuhörerInnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn was ist ein Podcast ohne ZuhörerInnen? Das ist so gar nichts. Von daher wirklich herzlichen Dank. Und meine Gäste, ja, wie finde ich die? Also tatsächlich ich kenne relativ viele über Veranstaltungen und natürlich auch über meine Aktivität in dem Bereich LGBTIQ oder durch Projekte in Nordrhein-Westfalen. Durch mein Engagement in der Familienpolitik kenne ich doch relativ viele KollegInnen auch oder eben auch im Bereich Vielfalt von Veranstaltungen und so weiter. Und dann ist es so, dass ich ja ein großes Hobby habe, das heißt Lesen. Ja, meine Frau kann davon ein Lied singen. Es befinden sich, da ich sowohl digital als analog lese, sehr viele Bücher auch durchaus im Haus. Und durch das Lesen ist natürlich so, dass mir dann bestimmte AutorInnen auffallen oder bestimmte Veröffentlichungen. Und da habe ich dann Freude dran, die Menschen auch anzusprechen und zu fragen. Die allermeisten kommen und haben Lust, auch mitzumachen. Und das freut mich sehr. Also das ist einfach ein toller Austausch. Und ich habe von meinen Gästen auch schon viel gelernt. Und das finde ich eine ganz großartige Sache.
Okay, Dankeschön. Letzte Frage. Was wird die Zukunft bringen?
Also was ich mir für die Zukunft wünsche, ist tatsächlich nochmal mehr Interaktivität, also mehr Austausch auch mit meinen HörerInnen. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt unter info@mundwerk-training.de oder mir auf Instagram oder Facebook oder Twitter folgt und dort auch gerne jeweils die Ankündigungen dann kommentiert oder Fragen stellt. Darüber freue ich mich sehr. Demnächst wird es ja auch ein bisschen mehr nochmal über einen YouTube-Kanal geben mit Veröffentlichungen. Also ich freue mich einfach über mehr Interaktivität und Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, um das Thema eben auch oder das Themenfeld eben auch weiterzubringen. Und auch zu hören, was beschäftigt euch eigentlich, wenn ihr hört oder wenn ihr euch vielleicht austauscht dazu, welche Fragen kommen da auf, sind Fragen offen geblieben? Ich finde Fragen ja sehr, sehr spannend. Von daher, darüber würde ich mich tatsächlich zukünftig freuen. Es wird für mich weitergehen und mit meinen GästInnen zu verschiedenen Themenfeldern, Dimensionen nochmal. Da ich das auch manchmal recht spontan plane, kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen. Aber was ich schon mal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir das Thema Klima behandeln werden, weil das wirklich auch eine Dimension ist, die mit den ganzen Vielfaltsthemen zusammenhängt, weil dort auch nochmal Privilegiertheit sehr deutlich wird, wenn wir über Klimathemen sprechen und das ja eben einfach ein grundlegendes Thema ist, das grundlegende Thema neben Fürsorgearbeit, ohne die ja nichts läuft und das ja auch eine Form von Fürsorgearbeit ist für den Planeten, auf dem wir leben. Und auch das Thema Klassismus wird auf jeden Fall zum Thema werden und auch das Thema Alter wird nochmal ein Thema sein. Also ich werde weiter bei den Vielfaltsthemen bleiben und wenn ihr selber Wünsche habt, zum Beispiel jetzt ein spezielleres Thema, dann immer gerne einbringen und dann freue ich mich und können wir schauen, wie wir es unterbringen. Ja, dann freue ich mich darüber, über Rückmeldungen.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr. Dein von dir selbst eingebrachtes Vielfaltsmerkmal Bildung hast du jetzt eben gerade nicht erwähnt. Das wünsche ich mir dann mal.
Ja, genau. Wir hatten das Thema schon mal bei Rassismus. Der Karim Ferraidoni war da zum Thema Rassismus und Bildung. Und ich greife deinen Wunsch gerne auf. Ja, dann macht's gut und wir hören uns ja jetzt dann schon wieder am letzten Freitag im Monat wieder, diesmal dann mit dem Thema Body Positivity, Body Shaming, Politik und Körper. Ich freue mich schon darauf und macht's gut bis dahin. Tschüss.